Du hörst People, Purpose, Profit oder kürzer den P hoch 3 Podcast mit mir, Claudia Hümpel. In diesem Podcast dreht sich alles um eine menschliche und zukunftsorientierte Arbeitswelt. Du bekommst Impulse, Ideen, Know-how und du lernst Menschen kennen, die mit ihrer Arbeit die Welt jeden Tag ein Stückchen besser machen. Los geht's! Kind oder Karriere? Hand aufs Herz. Hast du dich als Mann jemals in deinem beruflichen Leben, auf deinem beruflichen Lebensweg, hast du dir jemals diese Frage gestellt oder stellen müssen? Oder ist es nicht einfach ganz selbstverständlich für dich, dass beides möglich ist? Natürlich. Es ist aber eine Frage, vor der letztendlich fast jede Frau irgendwann in ihrem Leben, in ihrem Berufsleben steht. Möchte ich Kinder? Oder mache ich Karriere? Und alle, die jetzt sagen, das ist ja super einfach und beides möglich, ja klar, habe ich auch gedacht, hat bei mir auch, bei mir hat super funktioniert aber nicht für jeden. Und auch im Jahr 2023 mit Familienförderung, Elternzeit, mehr Kinderbetreuung haben wir einfach immer noch nicht die gleichen Möglichkeiten und es ist noch nicht genauso selbstverständlich wie für Männer. Und das wird heute unser Thema sein und ich habe mir einen Gast dazu eingeladen. Natürlich wie immer eine Spezialistin, eine Expertin, die das Ganze aus eigener Perspektive erlebt hat und heute Frauen dabei begleitet, beides miteinander zu verbinden. Bei mir zu Gast ist heute, und da freue ich mich ganz besonders, dass das endlich geklappt hat, Selina Furter. Hallo Selina, schön, dass du da bist.
Hallo Claudia, danke schön für die Einleitung und auch für deine Einladung. Danke dir.
Ja, ganz kurz möchte ich dich auch natürlich vorstellen für alle, die dich nicht kennen. Selina ist Coach und Mentaltrainerin für berufstätige Mütter mit Karriereambitionen. Sie ist Podcasterin und Autorin. Sie hat vor ihrer Selbstständigkeit Karriere im HR-Bereich gemacht. Sie ist Mutter, Nona, und eine ganz vielseitig interessierte Frau. Und von daher werden wir heute dort sicherlich ganz viel aus eigener Erfahrung, aber insbesondere natürlich auch aus deinem beruflichen Werdegang und deiner Arbeit mit den Frauen, werden wir da relativ viel darüber erfahren.
Ja, super.
An dieser Stelle ist meine erste Frage immer, bevor wir in das Thema einsteigen: Wie bist du zu dem gekommen, was du heute machst?
Ich glaube, der Knackpunkt ist tatsächlich, dass ich Mama geworden bin. Und ich habe damals eben, wie du schon gesagt hast, auch so Karriere gemacht im HR-Bereich und habe mir so gedacht, das kriege ich doch locker hin mit Kind und Karriere und war auch sehr ambitioniert dazu. Und habe auch alles so vorbereitet, als ich schwanger war, dass ich eben eine gute Vertretung habe für meine Führungsposition und so weiter. Und dann kam es aber so, dass ich tatsächlich am ersten Tag nach meiner Elternzeit eine Kündigung bekommen habe. Und ja, genau, das ist mir so passiert. Das passiert leider vielen anderen Frauen auch. Manchmal ist es nicht die Kündigung, manchmal sind es andere Diskriminierungen, darüber können wir ja vielleicht später auch nochmal sprechen. Aber auf jeden Fall war das für mich wirklich ein Schlag ins Gesicht, so Neumama und dann ohne Job. Ne? Das sind Riesenveränderungen, einfach wenn man Mama wird und dann eben auch beruflich sich dann auch nochmal umorientieren muss. Und da bin ich tatsächlich in eine relativ große Krise mental auch geschlittert. Das war einfach ein bisschen viel. Genau, und da bin ich immer jemand auch, die sehr pragmatisch denkt und versucht auch Lösungen zu finden und habe dann angefangen, mich mit dem Thema Coaching und Persönlichkeitsentwicklung auseinanderzusetzen in der Zeit und habe dann tatsächlich meine erste Coaching-Ausbildung gemacht, also während der Freistellungsphase sozusagen, nachdem ich gekündigt war, und habe mir zeitgleich eben einen neuen Job gesucht. Und genau, dann bin ich diesen Weg neben meinem Job weitergegangen, dass ich eben Ausbildungen gemacht habe im Coaching-Bereich, bin auch zertifizierte Mentaltrainerin und habe eben da auch schon während meiner HR-Berufstätigkeit, die ich ja dann auch wieder aufgenommen habe, auch mit vielen Frauen zu dem Thema gesprochen, weil mich das dann natürlich auch umgetrieben hat, weil mich das damals, als ich gekündigt wurde, so geschockt hat, dass das ja möglich ist. Genau, und deswegen hat sich für mich der Wunsch daraus entwickelt, da etwas zu tun, die Frauen zu stärken, die einfach auch innerlich auch zu stärken, weil da kommen so viele Dinge von außen auf uns zu. Gerade uns Frauen wird sehr häufig eben diktiert, wie wir zu sein haben und was wir tun dürfen und was wir nicht tun dürfen. Auch im Jahr 2023, vielleicht nicht mehr so explizit, aber trotzdem noch unterbewusst eben auch durch Medien und so weiter. Deswegen ist mir das ein großes Anliegen, da einen Beitrag zu leisten, damit ich einfach ja meine Erfahrung da vielleicht bei anderen Frauen sich da nicht so wiederholen oder die damit anders umgehen können auch. Ja,
ja, also ich finde, ich habe das ja auf deiner Website tatsächlich gelesen, auch über mich, und du hast es irgendwann auch schon mal erzählt, dass du diese Kündigung bekommen hast. In dieser Situation, vor allem, du hast ja gerade gesagt, du hast alles vorbereitet, also du hattest eine Führungsposition, hast alles vorbereitet, wie das alles organisiert ist, während du dann weg bist und bis du wiederkommst. Wie bist du zu diesem Zeitpunkt mit diesem Karriereknick und auch mit dieser Gesamtsituation umgegangen? Was hat das bei dir ausgelöst?
Also tatsächlich habe ich die Botschaft, dass ich diesen Job nicht behalte, schon bekommen während der Mutterschutzfrist. Also ich bin in den Mutterschutz gegangen und habe dann 3 Wochen später einen Anruf bekommen, ob man sich mal treffen könne. Und genau, da wurde mir gesagt, dass die Stelle nachbesetzt wird, unbefristet. Und seitdem habe ich mir sozusagen Gedanken gemacht. Und es war natürlich nicht besonders optimal vor so einer Geburt. Und auch danach nicht, weil wie gesagt, wenn man ein Kind bekommt, da verändert sich einfach unglaublich viel. Also nicht nur körperlich, sondern auch emotional. Und das ist einfach ein komplett neues Leben. Und diese Unsicherheit, jetzt auch noch in Bezug auf meinen Beruf, hat dann schon mich sehr stark belastet tatsächlich. Ich bin eben in der Führungsposition gewesen. Ich bin hier in meiner Familie auch eben immer die Hauptverdienerin gewesen. Ich habe mich stark mit meinem Beruf auch identifiziert. Und das ist so komplett auch so weggebrochen. Ich habe mich wirklich so als die Mama gesehen, die das schafft. Die das schafft mit dem Kind und der Karriere. Also für mich war das selbstverständlich. Das war für mich so Identität sozusagen. Und dass das dann nicht geklappt hat im ersten Moment, war also damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Und das hat mich schon stark runtergezogen. Und ja, es war keine besonders schöne Zeit. Und tatsächlich so im Nachgang muss ich auch sagen, dass ich die Elternzeit, die ich ja dann hatte, auch wirklich nicht so genießen konnte, wie ich das eigentlich gerne gemacht hätte. Ich habe dann eben sehr schnell versucht, eben wieder einen Job zu finden, in dem ich mich beworben habe, und habe mich dann so in meine Business-Anzüge wieder reingequetscht. Ich war natürlich figurlich dann noch nicht so schnell wieder da, wo ich vorher war, und dann kann ich mich noch erinnern, wie unangenehm mir das dann auch war. Und ja, dann war ich natürlich mental auch nicht so gut drauf. Ne? Dann saß ich dann in den Vorstellungsgesprächen und ja, die Ausstrahlung war wahrscheinlich nicht die beste. So.
Unglaublich, ja. Aber ich meine, du warst ja im HR-Bereich. Ich frage jetzt mal den rein formalen Aspekt.
Ja.
Ich habe bis dato immer geglaubt, und wir sprechen eben auch über Deutschland, also also ist ja in jedem Land, wir reden ja sowieso mal hier über den Dachraum, aber Deutschland, Österreich und Schweiz hat natürlich unterschiedliche Kündigungsschutzgesetze und unterschiedliche auch, wenn es um Elternzeit und Mutterschutz und so weiter geht, ist es in allen drei Ländern etwas unterschiedlich. Mhm. Aber ich, naiv wie ich bin, hätte gedacht, dass das never ever möglich ist, jemandem zu kündigen, und dass es tatsächlich so ist, dass man einen Anspruch hat hinterher, nicht auf die gleiche Position oder nicht auf die gleiche Stelle, aber eben dann auch wiederzukommen, weil hast du niemals die Idee gehabt, gegebenenfalls vors Arbeitsgericht zu ziehen oder also...
Also genau, also ich kenne mich ja Gott sei Dank ganz gut aus mit den rechtlichen Gegebenheiten, und natürlich ist es nicht rechtens, jemanden zu kündigen. Du kannst während der Elternzeit ja sowieso nicht kündigen, deswegen auch am ersten Tag nach der Elternzeit. Es war dann eine betriebsbedingte Kündigung, die aber natürlich haltlos war, weil die Stelle war ja nachbesetzt. Betriebsbedingt kannst du ja nur kündigen, wenn die Stelle nicht nachbesetzt wird. Genau, und das wusste ich natürlich, und dementsprechend habe ich mich natürlich auch damit auseinandergesetzt. Ich habe eine Beratungsstunde bei einem Anwalt damals, bei einer Anwältin auch gebucht, einfach um mal so meine Perspektiven sozusagen auszuloten, auch mal von der sachlichen Ebene auch mal raufgucken zu lassen, weil man selber ist ja dann betroffen und emotional und man kann sich ja vor den Arbeitsgerichten tatsächlich auch selbst vertreten. Genau, und dann bin ich eben in die Verhandlung gegangen mit dem Arbeitgeber, weil mein Wiedereinstellungsanspruch war natürlich gegeben und das wussten die dort natürlich auch. Aber die Kündigung an sich ist ja erstmal da. Du kannst sie ja nicht wegdiskutieren. Ja. Es ist formal jetzt erstmal sozusagen, liegt vor dir. Da steht schwarz auf weiß, wir wollen dich nicht mehr und damit musst du dann halt umgehen. Also du kannst es ja nicht wegzaubern, auch wenn es nicht rechtens ist.
Ja, also wirklich eine krasse Situation und ich kann das so gut nachvollziehen, was du gerade geschildert hast, dass man dann eben einfach auch die Elternzeit nicht genießen kann, nachdem du schon wusstest, dass sie dir gesagt haben, du bekommst die gleiche Stelle nicht wieder, obwohl du alles vorbereitet hast und so weiter. Hat das dann Auswirkungen? Du hast ja gerade gesagt, du hast danach dann ja wieder eine Stelle gefunden. Für mich im Lebenslauf sieht das so aus, als wäre das nahtlos ineinander übergegangen. Hast ja auch dort als Führung in einer Führungsposition begonnen und hattest eben wieder Verantwortung auch im HR-Bereich. Hat das deine Erfahrungen, die du dort gemacht hast, hat das Auswirkungen gehabt bei der Wahl deines Arbeitgebers oder bei dem, wie du hinterher selber eben auch agiert hast im Unternehmen?
Es hat auf jeden Fall Auswirkungen gemacht. Am Anfang habe ich mich so ein bisschen, also auch im Bewerbungsprozess generell, so ein bisschen wie so ein gebranntes Kind benommen und habe tatsächlich so meine ganze private Lebenssituation aus dem Lebenslauf rausgelassen. Und ich war ja, wie gesagt, auch noch eine Zeit lang in der Freistellungsphase. Deswegen habe ich mich ja aus einem ungekündigten Arbeitsverhältnis erstmal sozusagen beworben. Ne? Und habe dann am Anfang gar nicht darüber gesprochen, dass ich eigentlich Mama bin. Und im Laufe der Zeit fand ich das dann irgendwie blöd und habe dann tatsächlich, wenn es sich angeboten hat, im Gespräch schon gesagt, dass ich eben auch Mama bin. Und dann konnte man auch ganz gut auch ablesen, wie das Gegenüber dann auch reagiert. Und davon abhängig habe ich natürlich dann auch meine Entscheidung gemacht und habe dann ja in einem Unternehmen angefangen, was zu 98% Frauen hat, was ja sehr selten ist, aber wo eben das Thema Mutterschaft ganz normales ist und der Umgang damit. Ne? Das heißt noch lange nicht, dass das immer alles super gut funktioniert. Auch nicht, aber zumindest ist es dort eben total normal gewesen, dass Frauen eben Kinder haben und dass die in dem Leben eine Rolle spielen. So, ja.
Ja, das ist also es reden ja alle immer von Familienfreundlichkeit und davon, wir brauchen mehr Kinder und was weiß ich. Und wenn es dann konkret wird, dann denken ja immer alle, also mir kommt es manchmal vor, als wenn viele glauben, dass wenn man in dem Moment, wo man schwanger wird und dann Kinder hat, dass man irgendwie ein anderer Mensch ist und der Kopf nicht mehr richtig funktioniert und vor allen Dingen auch alles, was man vorher an Stärken und Talenten hatte, dann plötzlich irgendwie, weiß ich nicht, nicht mehr da sind oder so. Und als müsste man alles wegorganisieren, statt eben Rahmenbedingungen zu schaffen, die eben wirklich diese Vereinbarkeit ermöglichen. Und ich würde gerne nochmal bei diesem HR-Aspekt oder du als HR-Expertin bist ja tatsächlich auch Mitgestalterin von Arbeitsbedingungen in Unternehmen. Also wenn man, ich finde, jeder gestaltet die Arbeitsbedingungen mit, aber das ist ja auch eine der Aufgaben im HR-Bereich. Ja. Was macht aus deiner Sicht tatsächlich einen familienfreundlichen Arbeitgeber aus? Und woran können das Bewerbende, wenn jetzt hier jemand zusieht und vielleicht gerade in der Situation ist, wie stellt man das fest?
Ja, das ist manchmal gar nicht so einfach, weil natürlich gerade, das kennst du ja auch, in Stellenanzeigen mit ganz viel geworben wird, was in der Realität dann leider oft nicht immer so eingehalten wird. Ne? Also ich sage nur mal das Thema Homeoffice, was tatsächlich ja oft ausgeschrieben wird, aber dann in der Realität dann tatsächlich gar nicht so genutzt werden darf, sag ich jetzt, oder in so einem geringen Umfang, dass es keine Flexibilität ermöglicht. Aber ich glaube, wenn man in einem guten Bewerbungsgespräch sitzt und dann auch über private Anteile spricht, ne, jetzt Kinder gehören ja nun mal dazu und sie gehören zum Leben dazu und das sollte auch normal sein, dass das eben auch besprochen wird und dass dann zum Beispiel keine komischen Rückfragen kommen, so von wegen, ja, wer kümmert sich denn um das Kind, wenn du arbeiten gehst oder irgendwie sowas. Oder ich war ja auch in einer sehr reisefreudigen Position gewesen und natürlich war das Kind die ganze Zeit betreut, aber hätte mich dann der Arbeitgeber gefragt, ja, wie machst du das denn, dann hätte ich auch gesagt, ja, wir sind zu zweit und das ist auch gut so, ne? Und das ist, glaube ich, etwas, was häufig immer so ein bisschen unterstellt wird, dass immer noch die Frau als Mama die ist, die zu 100% zuständig ist. Und das sollte man, glaube ich, schon achten, wie der Arbeitgeber zum Beispiel darauf reagiert, wenn man sagt, man ist Mutter und ob man das jetzt in Lebenslauf schreibt oder nicht, das ist jetzt nochmal eine andere Diskussion. Aber ich finde auch so eine gewisse Flexibilität darf auch vorhanden sein. Also ob das es so zum Beispiel in Ordnung ist, ob du jetzt um 7 anfängst oder um 9 anfängst, ne? Je nachdem, wie alt das Kind ist, ist das natürlich eine andere Lebensphase. Ne? Am Anfang, wenn die in die Kita gehen oder sowas, dann ist es tendenziell vielleicht ein bisschen später. Und wenn sie dann später in die Schule kommen, dann ist es eben ein bisschen früher, je nachdem. Aber dass eben so diese Flexibilität am Morgen gerade da vorhanden ist, das finde ich nochmal ganz wichtig. Und allgemein, wie auch im Unternehmen auch über Eltern auch gesprochen wird oder über Modelle, die eben Homeoffice zum Beispiel erlauben, das ist halt nicht in allen Berufen so. Aber ich glaube, es gibt auch Berufe, die eben Schichtarbeit oder sowas haben, wo auch trotzdem auf Eltern eingegangen werden kann, auch in der Dienstplanung. Also ich glaube, Wenn man möchte und ein bisschen mutig ist, dann bekommt man da relativ viel hin. Ich hatte letztens auch ein Interview mit einer Frau, die in der Hotellerie arbeitet. Ich habe ja früher auch in der Hotellerie gearbeitet. Und auch da gibt es Möglichkeiten, die Arbeitsbedingungen den Eltern auch zu erleichtern tatsächlich. Ja. Und das.
Ja. Und ich glaube, das wird dringend, immer dringender notwendig. Ja. Denn gerade diese Branche leidet ja eigentlich wie so viele unter Fachkräftemangel, weil sie halt eben sagen, sie finden kein qualifiziertes Personal. Und das wird ja überall gesagt. Und ich meine, ich sage immer, das ist kein Fachkräftemangel, sondern natürlich aufgrund der demografischen Entwicklung haben wir einfach weniger Menschen, die arbeitsfähig oder im arbeitsfähigen Alter sind. Mhm. Und eigentlich hat man jetzt ja so eine Situation, wo man da die genau umgekehrt ist zu früher, dass man nämlich dass die Arbeitgeber eigentlich um die Bewerber werben müssen, um eben entsprechend gute, engagierte und genau passende Menschen zu finden. Und da dürfen sie sich schon bewegen und sicherlich auch beim Thema Vereinbarkeit von Familie und Karriere oder von Kindern und Berufstätigkeit, muss man noch nicht mal immer über Karriere sprechen oder so. Mhm. Was glaubst du, warum, ich habe ja bei der Anmoderation so ein bisschen diese provokante Frage gestellt, ob sich irgendein Mann schon mal die Frage gestellt hat, Kind oder Karriere? Also das würde mich wirklich interessieren, vielleicht kann das, wenn jemand zuhört, jetzt gerade live dabei ist, von den Männern, das würde mich wirklich interessieren als Feedback, ob jemand sich schon mal diese Frage gestellt hat. Was aus deiner Sicht jetzt, auch aus deinen eigenen Erfahrungen, aber insbesondere auch aus der Arbeit mit den Frauen, den Gesprächen, warum denkst du, warum machen wir uns selber manchmal das auch so schwer, diese Frage, dass wir eben wirklich so eine Entscheidung meinen, eine Entscheidung treffen zu müssen oder Wo, genau.
Ich glaube, da gibt es mehrere Ebenen. Und die eine ist sicherlich die individuelle Ebene, ne, dass man sich selber eben hohe Erwartungen oder hohe Ansprüche an sich selber stellt. Aber die andere ist eben auch eine strukturelle Ebene und eine gesellschaftliche Ebene. Also wir haben vielleicht einen Ausbau von Kita-Plätzen, aber der reicht bei weitem nicht, um eben die Betreuung eben zu gewährleisten, die berufstätige Eltern eigentlich bräuchten, auch so von den Zeiten her. Ne? Ich arbeite auch mit einigen Frauen, die aus Bundesländern kommen, wo eben das gang und gäbe ist, dass die Kitas eben, keine Ahnung, um 15 Uhr schließen oder am Freitag dann auch schon um 13 Uhr oder sowas. Und wie willst du da eine normale Berufstätigkeit einfach aufnehmen? Und unser Wirtschaftssystem basiert nun mal darauf, dass wir Eltern eben diese kostenfreie Care-Arbeit machen. Und das meistens eben sind es ja die Frauen, die das tragen. Und das ist eben echt schwierig. Also die Früher war es eben so, dass die Frau zu Hause geblieben ist. Mittlerweile möchte die Frau ja auch beruflich aktiv sein. Das heißt, da kommt noch immer was on top und immer noch dazu. Und es wird ja auch immer suggeriert, dass du das irgendwie alles managen musst, dass du den Haushalt gut haben musst, dass du deine Kinder gesund ernährst, dass sie nicht zu viel Fernsehen gucken sollen, dass du gut aussiehst, dass du erfolgreich bist und sowas. Und das sind ja alles so Stimmen, die so von außen auf jede Einzelne so einprasseln. Und das wird einem erst bewusst, wenn man tatsächlich so in dieser Situation auch ist. Also ich habe das früher auch gar nicht so wahrgenommen und ganz anders auch über Mütter gedacht, als ich das natürlich dann gemacht habe, als ich selber in der Situation war. Und tatsächlich ist das wirklich, wirklich heftig. Und da spielen natürlich auch die Herkunftsfamilien eine große Rolle. Auch die Herkunftsfamilie des Partners oder der Partnerin. Also wenn da eben zwei Menschen zusammenkommen, was bringen die eigentlich mit? Welche Vorstellungen von Familie haben die überhaupt? Und das spielt dann auch eine große Rolle, warum eben das für Frauen tatsächlich oft schwer ist, Kind und Karriere eben miteinander zu vereinbaren. Das ist ganz viel innen drinne, aber von außen ist natürlich, die Rahmenbedingungen sind einfach nicht gut.
Ja, interessanterweise ist das ja, wenn man das jetzt im europäischen Vergleich sieht und sich einfach die Länder, dann ist das insbesondere in den deutschsprachigen Ländern tatsächlich.
Ja, das ist ja noch schlimmer, ne?
Weil, also ich meine, in Frankreich oder in Skandinavien generell, in skandinavischen Ländern oder in Frankreich und auch in anderen europäischen Ländern ist das überhaupt gar kein Thema. Ich merke das jetzt immer, ich merke das vor allen Dingen immer, wenn ich Bewerbungen bekomme von Frauen, die eher aus den osteuropäischen Ländern kommen. Für die ist das selbstverständlich, erstens eine technische Ausbildung, da Karriere zu machen und trotzdem beides zu haben. Ja. Und ich meine, meine Schwägerin zum Beispiel hat lange in Frankreich gelebt. Und die haben 4 Kinder, 3 ihrer 4 Kinder haben mein Bruder und seine Frau in Frankreich bekommen. Der Trend zum Drittkind und Viertkind ist in Frankreich einfach extrem groß und trotzdem arbeiten viele Frauen. Ja. Also das ist genau diese gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, aber auch diese Erwartungen, die man eben da dann eben damit verbindet. Und das braucht, glaube ich, wirklich auf allen Ebenen da dann eben auch Veränderungen, also sowohl der politischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, dann in der Wirtschaft, aber eben natürlich auch bei sich selbst. Da kommen wir dann mal zu dem, was du dort eben auch leistest und machst. Du hast gerade gesagt, hast ja dann eben wieder im HR-Bereich gearbeitet, angestellt gearbeitet, neben deiner Familie und natürlich der Betreuung deiner Tochter. Und 2022, glaube ich, wenn ich es richtig gesehen habe, hast du dich voll selbstständig gemacht. Was war der Grund, diese eigentlich ja sichere Position und sicher auch spannend als Führungskraft eben mit Gestaltungsspielraum aufzugeben und dich voll selbstständig zu machen?
Ich sehe das ja gar nicht so als aufgeben, sondern hin zu was Neuem sozusagen. Und ich habe das ja nebenberuflich tatsächlich auch schon eine Weile gemacht und das hat mich sehr gezogen einfach. Es war einfach so, dass ich da eine große Sinnhaftigkeit einfach verspürt habe für mich und das ist schon ein tolles Gefühl, wenn man da was bewegen kann bei den Frauen und ich sehe da einfach den Beitrag, den ich da irgendwie leisten kann und deswegen hat mich das sehr, sehr gezogen und deswegen war das für mich kein Aufgeben etwas, sondern ein Weitergehen sozusagen mit diesem Wechsel, genau. Und das habe ich dann ab April 22 war ich dann in der Vollselbstständigkeit, genau.
Ja, und was ist da deine Vision? Vielleicht erzählst du uns erstmal, wen du begleitest und was in welcher Situation und was du machst. Mhm. Und dann auch, welche Vision du da eigentlich dahinter steht. Weil wenn du sagst, hingezogen, dann ist das hört sich für mich so an, als würde wirklich auch eine ganz starke Vision dahinter stehen.
Ja, auf jeden Fall. Also ich begleite berufstätige Mütter, die eben auch beruflich sich weiterentwickeln wollen. Und das sind ganz unterschiedliche Situationen, in denen die Frauen sind. Aber die meisten sind eben sehr drinne in diesen ganzen Erwartungen, wo sie eben nicht mehr so genau wissen, wo sind sie eigentlich selbst noch. Ne? Also wenn man Mama wird, dann hat man manchmal so das Gefühl, man gibt schon einen Teil von sich auf und dieser Teil war aber wichtig. Und man kommt in so eine Art Identitätskrise. Ich weiß nicht, ob das jemand nachvollziehen kann, aber ich habe das Gefühl, man setzt sich danach irgendwie nochmal neu zusammen und manchmal fehlt dann aber so ein Teil. Und wir gehen dann nochmal auf die Suche auch nach diesem Teil, der da vielleicht nochmal integriert werden darf. Und auch Trauer nach dem alten Leben ist oft ein Grund, warum Frauen sich nicht wohlfühlen in ihrer neuen Rolle. Aber auch das Setzen von Prioritäten. Also dieses, du musst alles machen, ist ja praktisch einfach viel zu viel. Und das kann man sich vorstellen wie so Menschen, die so mit diesen Tellern immer so jonglieren. Ne? Kennst du diese Schwebe, wo dann diese Teller Da hast dann diese ganzen Teller und da gibt es einen Weltrekord. Ich glaube, 180 Teller hat mal jemand so jongliert. Und dann haben diese Frauen eben diese wahnsinnig vielen Teller in der Luft. Und sie wissen, sie können die gar nicht alle halten, trauen sich aber keinen fallen zu lassen, weil es könnte der Falsche sein sozusagen. Und dann gehen wir eben da auf die Suche und zu gucken, was sind das überhaupt für Teller, um in dem Bild zu bleiben? Und welcher Teller ist okay, wenn man den jetzt fallen lässt? Den kann man vielleicht auch später nochmal aufheben und nochmal zusammenkleben und nochmal, also das, dass man da sich selber auch nochmal ein bisschen erleichtert und wirklich mit einer klaren Priorität auch durch den Alltag geht und auch durchs Leben. Und das sorgt für unglaublich viel Entspannung und Erleichterung und auch so erstmal dieses gesehen werden, weil wir ganz häufig so in dieser Situation sind und das Gefühl haben, wir sind ganz allein, das geht nur mir so. Alle anderen kriegen das doch hin, die sehen alle total toll aus, die führen da ihre super toll gekleideten Kinder irgendwie ganz brav in die Kita und sitzen dann im Café und trinken Latte Macchiato, jetzt mal ganz überspitzt, ne? Aber es ist ja ganz viel shiny eben einfach da draußen und man selber schaut dann so in seine Bude und schaut dann da, gibt den Staubmäusen dann irgendwann mal Namen, weil sie einfach so groß geworden sind und denkt so, ich kriege das alles nicht hin. Und das ist eben wirklich ein starkes Gefühl, was damit einhergeht. Also dieses, ich muss das auch alleine schaffen und alle anderen schaffen das irgendwie besser und ich bin nicht gut genug, ich kann nicht allen und allem gerecht werden. Das sind so ganz viele so Motivatoren, die dann dazu führen, dass wir dann zusammenarbeiten. Und meine große Vision, also es ist wirklich eine sehr große Vision, ist tatsächlich, dass wenn meine Tochter, die ist jetzt 8, dann irgendwann mal erwachsen ist und sich vielleicht, weiß ich nicht, für Familie entscheidet oder für ein Leben, was sie selber wählen kann, dass sie dann irgendwie zu mir sagt, Mama, was ist denn eigentlich diese Vereinbarkeit? Ich weiß gar nicht, wovon du da immer gesprochen hast. Wir sind doch alle längst gleichberechtigt. Also das ist so meine Vision. Also es ist schon etwas, das, was mich sehr zieht.
Ich finde das finde ich jetzt wirklich eine starke Vision, weil ich bin ganz ehrlich, ich bin ja deutlich älter als du und war in meiner Jugend- und Studentenzeit wirklich super rebellisch und echt als Feministin unterwegs, also wirklich hardcore feministisch unterwegs und habe dann irgendwann, ich bin ja auch sozialisiert durch Studium und meine Berufstätigkeit in wirklich in so einer männerdominierten Welt, was ich immer sehr genossen habe. Und irgendwann habe ich dann so damit aufgehört, weil ich so dachte, ja, ich war wirklich der festen Überzeugung, das brauchen wir dann irgendwann nicht mehr. Also mein eigener Weg war sozusagen abgeschlossen. Ich war immer eine Exotin mit meinem Lebensweg, aber ich habe gedacht, okay, ist ja aber jedem seine eigene Sache und wenn wir dann jetzt mehr Betreuung haben und so weiter. Und irgendwann haben ja auch die jungen Frauen gesagt, ja, wir brauchen das alles nicht mehr. Wir sind ja gleichberechtigt, wir können ja alles, wir schaffen das alles und so weiter. Ich glaube, dass das, also ich denke inzwischen, das ist ein absoluter Irrglaube, dass es unfassbar viele gut ausgebildete, hochqualifizierte, hochmotivierte, super engagierte Frauen gibt, die mit der Geburt des ersten Kindes auf den grauen Boden der Tatsachen irgendwie erstmal hinunter, dass es eine unfassbare Energieleistung ist, das trotzdem dann hinzubekommen und zu schaffen. Und diese Energieleistung, das ist ja etwas, was eben ganz viel Kräfte bindet, die dann eben für so etwas wie ein entspanntes Familienleben und solche Dinge ja auch eigentlich dann gar nicht mehr zur Verfügung stehen. Von daher finde ich, die Arbeit, die du da eben auch machst, irgendwie so wichtig. Und ich finde diese Vision, dass deine Tochter dann in 15 oder 20 Jahren das Wort Vereinbarkeit vielleicht gar nicht mehr oder nur in einem anderen Zusammenhang definieren kann, das finde ich schon wirklich eine starke Vision. Ich habe ja einen Sohn, keine Tochter. Ich habe da, deswegen habe ich da gar keinen Bezug dazu. Also für mich ist es eher dann so diese Vision, dass es für ihn selbstverständlich sein wird, dass er natürlich auch irgendwie Elternzeit nimmt und so, wenn er mal Familie haben sollte oder Kinder haben sollte oder so, ja. Was glaubst du, was es braucht, um dorthin zu kommen? Also du hast gerade schon, wir haben vorhin so auf diesen verschiedenen Ebenen gesprochen. Jetzt können wir ja, natürlich kann man sich politisch engagieren und auch in den Unternehmen engagieren und so weiter und so fort, Lobbyarbeit vielleicht betreiben und so. Aber was können wir, also wir Frauen, insbesondere die Frauen, selber dazu beitragen, dass diese Vision wahr wird?
Also ich glaube, einen Punkt hast du selber auch schon genannt mit deinem Sohn, dass wir unsere Söhne auch dazu educaten sozusagen, dass sie eben da auch mit Bestandteil sind. Und ich glaube, das wird ja auch immer mehr auch so kommen. Auch die, gerade die jüngeren Väter sind ja auch oft sehr engagiert und wollen das ja auch. Die werden dann wieder auf anderer Ebene gebremst, ne, weil die Arbeitgeber dann wieder noch zu langsam sind. Genau, aber ich glaube, dass wir Frauen wirklich mal lernen sollten, stolz auf uns zu sein. Wirklich mal in uns reinspüren und sagen, ich bin ja wirklich eine geile Maschine, Entschuldigung. Ich hab hier so ein Kind erschaffen. So, ne? Ich habe das zur Welt gebracht, ich habe das total warm eingepackt, gefüttert und so weiter. Und ich stehe hier jeden Tag, meine Frau, und mache dies, das und jenes. Und das ist total wertvoll, weil ohne diese Leistung würde in unserer Wirtschaft nichts funktionieren. Das könnte sich unsere Wirtschaft nicht leisten, uns dafür zu bezahlen und was es eigentlich sein sollte, ne? Und sich selber anfangen, dafür zu schätzen und das für sich auch hochleben zu lassen und nicht selber in dieses Care-Arbeit ist ja nichts wert und alle, die irgendwie pflegen oder, es, also ich meine, es gibt ja auch Pflegende, ja, die eben auch einen sehr wichtigen Job machen. Mein Mann ist Erzieher. Also das sind ja alles Berufe, die ja leider sehr, sehr schlecht bezahlt sind, weil es eben auch diese Care-Arbeit ist, die eben schwer oder nicht wertgeschätzt ist. Aber zumindest für sich selber das zu machen und sich selber dafür hochzuhalten und selber auf sich stolz zu sein und das nicht immer runterzureden, ja, ich habe ja jetzt hier zu Hause nur das Kind betreut. Nee, du hast es gefüttert, du hast es warm gehalten, du hast mit ihm geknuddelt, du hast emotionale Arbeit gemacht die ganze Zeit, indem du auf die Emotionen deines Kindes eingegangen bist, deine eigenen zurückgestellt hast und so weiter und so fort. Also es ist schon echt ein Riesending, was wir da jeden Tag leisten und das für sich selber hochzuhalten, ist, glaube ich, wäre schon mal schön, wenn Frauen das verinnerlichen, ja. So als eigener Anteil.
Als eigener Anteil. Und was aus dem kann ich auch oder können Frauen dann aus deiner Sicht auch in ihre Arbeit, in die Unternehmen bringen? Also das eine ist eben wirklich dieser Blick auf sich selbst und diese Wertschätzung für das, was ich dort leiste. Wie kann ich daraus dann eben auch für andere einen Nutzen stiften, für Unternehmen zum Beispiel? Also was ist aus deiner Sicht auch das Potenzial, dass Frauen in Unternehmen, also Mütter gerade auch, in Unternehmen einbringen können?
Ja. Also zum einen mal diejenigen, die schon in Führungspositionen sind unter uns Frauen, da wirklich auch als Vorbild voranzugehen und zu sagen, ja, ich habe Kinder oder was auch immer und die spielen auch eine Rolle in meinem Leben und das nicht so zu negieren und auf Arbeit so zu tun, als ob es diese Kinder gar nicht gäbe. Weißt du, wie ich das meine? Dass man trotzdem diese späten Meetings immer ansetzt oder annimmt oder was auch immer und diese Grenzen überhaupt gar nicht einhält, die es eigentlich braucht für ein Familienleben. Also das würde ich mir wünschen, dass eben die Frauen, die jetzt schon in diesen Positionen sind, da wirklich als Vorbild auch agieren und das auch deutlich machen, dass sie eben in diesen verschiedenen Rollen unterwegs sind, dass das normal ist, dass das normalisiert wird, dass das eben so ist und dass eben auch Frauen, die zum Beispiel sich auf Führungspositionen bewerben oder sowas, dass die eben von diesen Frauen wiederum auch als wirklich gleichwertige potenzielle Bewerberinnen beurteilt werden, wie eben ein Mann, ne? Weil auch das ist leider ja Tatsache, dass ja. eben auch gerade die Frauen, die anderen Frauen dann manchmal eben nicht so gut behandeln. Und das würde ich mir sehr, sehr wünschen. Und wie gesagt, also ich glaube, jede kann dazu beitragen, indem sie eben das deutlich macht, dass sie eben mehr ist als nur eine arbeitende Frau und gleichzeitig eben auch Mutter ist. Und dass man da mehr Offenheit, ein bisschen mehr Transparenz, ein bisschen mehr Menschlichkeit eben auch hat.
Wir kriegen gerade, ich blende mal den Kommentar ein von Natascha, die genau dazu sagt, super Thema, ja, wir Frauen sollten stolz sein, Frauen sollten an sich glauben, Frauen sollten sich positionieren und ihren eigenen Wert erkennen. Sehe ich auch nur, denn nur so können auch andere ihren Wert erkennen. Ich glaube, das ist irgendwie so ein ganz, ganz wichtiger Punkt, sich selber erstmal diese Wertschätzung und diese Anerkennung dafür zu geben. Weil wenn man, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du gerade gesagt hast, wenn man das als selbstverständlich ansieht und diese Rolle auch als selbstverständlich ansieht und das auch ganz offen eben, also ein Teil von mir ist, der dann eben natürlich auch mein Berufsleben beeinflusst und die Art und Weise, wie ich meine Arbeit dann organisiere oder eben so Meetings halte oder was auch immer. Ich glaube, je selbstverständlicher man solche Dinge einfordert, desto mehr Verständnis, beziehungsweise ich kann mir schon vorstellen, dass das eben auch eine Welle dann eben auslöst. Denn das betrifft ehrlich gesagt nicht nur Mütter, sondern es ist auch so, dass die Väter ehrlich gesagt auch keinen Bock haben, abends um 18 Uhr noch oder um 17.15 Uhr noch irgendein Meeting zu machen und dann vielleicht die Kinder erst dann sehen, zumindest wenn sie klein sind, wenn die dann schon im Bett sind oder sowas.
Ja,
ich glaube, das will auch kein Vater, ehrlich gesagt.
Ja, genau.
Ja. Du hast ja da auch tatsächlich ein ganz, ganz konkrete Angebote natürlich, beziehungsweise eins, was wir haben gerade vorhin im Vorgespräch drüber gesprochen, das habe ich jetzt irgendwie entdeckt und das habe ich jetzt einfach mal mitgebracht. Vielleicht kannst du da noch was dazu sagen, weil diejenigen, die jetzt denken, ja, ich bräuchte da schon irgendwie vielleicht auch eine Gemeinschaft oder Unterstützung. Es gibt einen Club, das habe ich heute früh erst gesehen und habe gedacht, das packe ich hier gleich mal rein. Vielleicht kannst du dazu mal etwas sagen.
Ja, sehr, sehr gerne. Genau, das ist mein Happy Working Mom Club und ich hatte den jetzt ein bisschen pausiert. Und morgen findet die erste Session von Staffel 2 sozusagen statt. Wir treffen uns freitags früh, schon um 7.45 Uhr, also schon recht früh. Und da gibt es von mir immer einen ganz, ganz praktischen Tipp, ein Tool, etwas, was die Frauen sofort umsetzen können. Also ich gebe da ungefähr 15 Minuten Input und dann kann auch jede noch ihre Fragen stellen, also so, dass wir ungefähr auf eine halbe Stunde rauskommen und dann kann auch jeder ihres Weges gehen. Also dass wir da uns, dass ich etwas mitbringe, was auch kein Blabla ist, sondern wirklich etwas für an die Hand und dass man sich da auch austauscht. Das ist so meine Vision für diesen Club, dass wir da einfach so eine neue Bewegung auch von Happy Working Moms sozusagen kreieren, genau. Weil es mir ganz wichtig ist, dass wir Frauen eben glücklich sind mit unserem Leben, zufrieden sind mit dem, was wir da haben und nicht die ganze Zeit am Struggeln sind und am Rennen und das gar nicht richtig genießen können und da eben das Beste für uns rausziehen. Und deswegen gibt es auch diesen Club. Und genau, morgen früh geht's los. Wer sich noch anmelden will, bekommt morgen früh auf jeden Fall auch den Einwahl-Link und da freue ich mich schon.
Genau. Ich werde den Link nachher noch praktisch in die Kommentare schreiben, damit man dort dann eben auch gleich draufklicken kann und das oder auch im Nachgang dann, damit man da dann eben an der Stelle direkt hinkommt. Und das ist ja sowieso eine deiner Spezialitäten, glaube ich, wirklich ganz praktische Tipps zu geben, weil so dieses Thema Coaching ist ja, da kann man ja von da bis da alles Mögliche machen. Aber dir geht es, glaube ich, wirklich darum, praktisch, lebensnah und sofort umsetzbar einfach Input zu geben, sodass man eben dort wirklich den täglichen Wahnsinn besser bewältigt und eben auch gute Strategien für sich findet. Du hast ja auch einen gleichnamigen Podcast, also das ist ja so dein Slogan, wenn man bei dir auf LinkedIn guckt, dann ist es so von der Working Mom zur Happy Working Mom und so heißt ja auch, also dein Podcast heißt ja auch Happy Working Mom, glaube ich, oder?
Ja, genau. Ja.
Absolut hörenswert und mit vielen, also zum einen mit Input von dir und eben auch mit vielen interessanten Gesprächen, finde ich jedenfalls, das ist so dieses Thema Role Model und interessante Wege und Vorbilder. Wie haben das andere Frauen gemacht? Wie sind andere Frauen in dieser Situation umgegangen? Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist etwas, was ich glaube, was unglaublich unterschätzt wird, ein Role Model zum Anfassen zu finden oder zu haben.
Ja.
Wie weit hat dich deine Mutter beeinflusst? Darf ich diese Frage stellen?
Ja, natürlich darfst du das. Ich meine, wir sind ja alle Kinder unserer Eltern und von daher färbt da immer irgendwas ab, auf jeden Fall. Also ich bin im Ostteil von Berlin tatsächlich geboren und von daher kenne ich aus meiner Kindheit und Kindheit, ich bin ja, war ja erst 8 oder 9, als die Wende war, kenne ich nur Frauen um mich herum, die tatsächlich berufstätig waren. Und das war eben sehr, sehr normal. Deswegen hat sich vielleicht mein Selbstbild auch in dieser Richtung sehr stark manifestiert, dass ich das immer für mich als erstrebenswert auch angesehen habe und als normal auch angesehen habe. Und von daher, das war so der Einfluss, dass Mama immer arbeiten war, genau, und wir eben in der Kita oder in der Schule dann später und das war für mich der Einfluss dahingehend. Aber ich muss auch sagen, zum Beispiel mein Mann ist ganz anders aufgewachsen, der ist in der Schweiz aufgewachsen, wo eben, was wir ja vorhin schon mal kurz angesprochen haben, ganz andere nochmal, andere traditionelle Rollenverteilung herrscht und seine Mama war auch wirklich 20 Jahre lang zu Hause, er hat noch 2 Brüder, genau, und deswegen bin ich umso stolzer, dass wir zusammen, ob unserer verschiedenen Herkünfte, sage ich jetzt mal, eben da zusammen etwas für uns kreiert haben, wo wir uns beide mit wohlfühlen und was super gut funktioniert. Und deswegen auch vielleicht nochmal so zum Mitgeben, dass es nicht immer nur daran liegt, wie jemand aufgewachsen ist oder sowas, sondern dass man selber entscheidet auch, wie man damit umgeht und was man für sich selber kreieren möchte.
Ja, unglaublich wichtig. Aber ich finde das spannend, dass du sagst, das wusste ich nicht, dass du im Osten sozusagen aufgewachsen und sozialisiert bist. Heute ist der 9. November, 24 Jahre. Und das Interessante ist, ich bin aus dem Westen, im Westen groß geworden und meine Mutter war in den 60ern und 70ern, ich war immer die Einzige, die eine Mutter hatte, die zu 100% gearbeitet hat, gab es nicht, weil wir hatten auch keinen Kinder, es gab noch keinen Kindergarten und solche, ich bin auf dem Dorf groß geworden. Und meine ganze Familie lebte in der DDR und meine ganzen Cousinen hatten schon lange Kinder, die waren schon fast Oma, als ich Mutter geworden bin, weil das völlig selbstverständlich war, dass alle Frauen gearbeitet haben und meine Cousine hat sogar während ihrer Ausbildung ein Kind gekriegt. Das war gar kein Problem. Es gab halt eben ausreichend Kinderbetreuungseinrichtungen. Jetzt mal abgesehen von dem ideologischen Untergrund, will ich mal sagen, darüber brauchen wir nicht zu reden. Aber das ist eine Sache, die hätte man locker übernehmen können. Und von daher muss ja für dich dieser Aufschlag mit dem, wie du aufgewachsen bist, noch mal einmal härter gewesen sein, als du das erlebt hast. Das ist wirklich krass.
Ja, wie gesagt, es hat mein Selbstbild kurz zerstört.
Ja, umso, also ich finde es großartig, diesen Weg und eben auch diese und dass dein Mann und du, dass ihr das wirklich so hinbekommen habt mit diese, weil das ist schon, wenn da dann eben auch noch unterschiedliche Vorstellungen aufeinander prallen, ist das schon auch nochmal eine Challenge, weil das ist ja auch etwas, was wieder an uns Frauen hängt, das dann eben auch durchzusetzen, ja, die Lebensvorstellung oder die eigenen Interessen dann eben auch mit zu formulieren.
Ja, absolut, ja, weil eben oft die Männer eben ihre Privilegien von Geburt an sozusagen haben und sich dessen nicht so bewusst sind, ne? Das ist ja kein Vorwurf oder sowas, das ist einfach so und deswegen genau, sind wir Frauen da immer so ein bisschen mehr in der kommunikativen Rolle und in der, was wir brauchen zu sagen.
Ja. Ich könnte noch Stunden mit dir über dieses Thema sprechen. Das hat auch noch ganz viele Facetten. Wir haben ja nur irgendwie so einen ganz kleinen Teil gestreift. Aber ich möchte dir die Gelegenheit geben und ich möchte das nicht ungenutzt lassen, dass du vielleicht den Zuseherinnen und Zusehern und Zuhörerinnen und Zuhörern einfach noch deine 2 oder 3 wichtigsten Überlebenshacks als berufstätige Mutter mitgeben möchtest?
Also es gibt natürlich viele, ne? Aber tatsächlich bin ich sehr dafür, also erstmal auf der eigenen Straßenseite irgendwie so ein bisschen zu kehren, weil das ist das, worauf wir Einfluss haben. Und ich hatte ja vorhin schon mal gesagt, ne, dass ich dieses Gefühl, ich bin stolz auf mich, total wichtig finde. Und deswegen so ein bisschen der Tipp, sich wirklich mal hinzusetzen, uns aufzuschreiben, warum bin ich stolz auf mich? Also die Frage auch wirklich so zu formulieren, warum bin ich stolz auf mich? Vielleicht abends, ne, wenn der Tag irgendwie rum ist, und dann mal aufzuschreiben, was habe ich da heute eigentlich alles wieder gemacht? Und es sind auch Kleinigkeiten, und da darf man eben auch hinschauen. Und genau, und gerne immer wieder dieses Gefühl auch in sich hervorrufen und ja, gar nicht mal so viel, ich sag mal, meditieren finde ich auch eine schöne Möglichkeit, aber ich glaube, dass da viele Frauen gar nicht so einen Zugang zu haben, aber vielleicht so dieses Visualisieren, sich eine schöne Zukunft irgendwie auszumalen, wo will ich denn eigentlich hin, und dann Schritt für Schritt da auch hinzugehen. Und da finde ich das auch in dem Zusammenhang ganz wichtig, vielleicht sich mal aufzuschreiben, welche Rollen habe ich eigentlich, und also die verschiedenen Rollen als Frau, Mama, Partnerin, Angestellte, was auch immer, welche bespiele ich, wie bespiele ich die und wie möchte ich es eigentlich haben, und sich dann wirklich mal zu überlegen, okay, hier ist mein Ist, da ist mein Soll, wie komme ich denn von einem zum anderen, und da mal so langsam sich hin zu tasten, das finde ich auch immer noch eine ganz schöne Übung, weil dieses Bewusstmachen, wo stehe ich denn jetzt eigentlich und wie möchte ich das dann eigentlich haben, ist immer schon sehr, sehr kraftvoll. Und wenn man da Unterstützung braucht, dann sollte man auch vielleicht sich einfach einen Coach oder jemanden nehmen oder eine gute Freundin vielleicht, mit der man das besprechen kann, weil das oft nicht so einfach ist, sich selbst da so zu reflektieren.
Ja, toller Tipp.
Ja.
Andere sehen häufig viel, viel eher und mehr, was man alles leistet, als man selbst. Mhm. Das finde ich ein schönes Schlusswort für diesen Talk hier. Und vielen Dank, dass du da warst. Es war wirklich ein tolles Gespräch mit dir, mit guten Ideen und auch wirklich praktischen Tipps. Danke, dass du deine Erfahrungen mit uns geteilt hast. Ich glaube, das ist für viele einfach auch hilfreich. Und dann machen wir mal weiter mit daran arbeiten, dass sowohl in den Unternehmen als auch bei den Frauen, als auch in den Familien, sich die Rahmenbedingungen und Möglichkeiten verbessern, damit die Vision, die du hast, dann auch wirklich wahr wird.
Dankeschön, Claudia. Danke, dass ich da sein durfte.
Und mir bleibt nichts übrig mehr, als heute euch noch einen schönen Tag zu wünschen, und wir sehen und hören uns beim nächsten Mal. Bis dann! Danke, dass du bis zum Ende dabei bist. Ganz kurz noch, bevor du gehst. Wenn dir dieser Podcast gefällt, freue ich mich über deine Bewertung auf iTunes oder Spotify. Wenn du eine Frage oder einen konkreten Themenvorschlag für den P hoch 3-Podcast hast, sende mir dazu gerne eine E-Mail. Wenn du dein Unternehmen als großartigen Arbeitgeber im P hoch 3-Podcast vorstellen möchtest oder deine Expertise gut zu den Themen rund um People, Purpose, Profit passt, bewirb dich doch einfach bei mir. Nutze dazu das P hoch 3-Formular. Den Link dazu und weiterführende Informationen zur heutigen Folge findest du in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal, deine Claudia.